DW Menschen und Märkte.
Die Griechen, die EU und ein lang erwarteter Brief. Was halten die Europäer davon und wie denken die Griechen darüber? Damit beschäftigt sich unser heutiger Podcast, zu dem Sie Dirk-Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Den Griechen muss geholfen werden. Allein können sie ihre Rechnungen nicht bezahlen. Das mit der Hilfe war bislang kein Problem. Na, ein Problem schon, aber eines, das die Euro-Gruppenländer lösen konnten, weil die Griechen ja mithelfen wollten, durch Sparen. Das wollen sie bekanntlich nicht mehr so, aber auf die Hilfen aus Brüssel können sie auch nicht verzichten. Das haben sie offen gesagt und in einem Brief festgehalten, der jetzt endlich in Brüssel angekommen ist. Andreas Meyer-Feist sagt uns, was drin steht und wie ihn die Adressaten aufgenommen haben.
Der Nervenkrieg um Griechenland geht weiter und richtig klar ist in Brüssel nur eines.
Yes, I can confirm that the letter has been sent by the Greek government.
Ein Sprecher der EU-Kommission bestätigte, dass der Brief aus Athen geschickt wurde. Wenig später twitterte Eurogruppenchef Dijsselbloem, griechischen Antrag für 6-monatige Verlängerung erhalten. Jetzt geht es um eine Bewertung der Euro-Finanzminister und deren Unterhändler, die sich über den Inhalt beugen. Taugt der Brief als Antrag, um Griechenland zu helfen oder nicht? Entscheidend das Kleingedruckte, welche Begriffe kommen vor, welche sind weggelassen worden. Am Ende können jetzt wenige Worte im griechischen Antrag über die finanzielle Zukunft des Landes entscheiden. Das Schreiben enthält ein Bekenntnis zur finanziellen Rahmenvereinbarung mit dem Euro-Rettungsschirm EFSF und eine Bitte um Verlängerung des Hilfsprogramms. Genau darauf haben die Euro-Finanzminister eigentlich gewartet, die ja am Ende über ein Ja oder Nein entscheiden. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte sich als Vermittler eingeschaltet. Reaktion eines Kommissionssprechers:
President Juncker sees this letter as a first positive sign.
Ein erstes positives Zeichen. Aber schon die Formulierung, ein erstes Zeichen zeigt, dass es nicht das letzte sein sollte, geht es nach der EU-Kommission. Während viele in Brüssel froh waren, dass überhaupt ein Antrag geschickt wurde, ging man in Berlin mit dem Inhalt schon hart ins Gericht. Minuten später kam ein schnelles, deutliches Nein. Der Brief aus Athen sei kein substanzieller Lösungsvorschlag. In Wahrheit die Bitte um eine Übergangsfinanzierung, ohne sich an die Auflagen halten zu wollen. Mit anderen Worten, Athen will frisches Geld und eine Atempause bei den Verpflichtungen. Die Bundesregierung pocht aber darauf, Athen habe die Verpflichtungen unterschrieben, im Gegenzug für Hilfen und müsse dabei bleiben. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, CDU, hatte das beim letzten Treffen der Euro-Finanzminister bekräftigt.
Es muss etwas Verlässliches, Belastbares sein, sonst macht das Ganze keinen Sinn.
Für die Bundesregierung entspricht der Antrag diesen Anforderungen nicht. Ohne ein Platzett aus Berlin keine Hilfen. Ist damit die Pleite Griechenlands und ein Austritt aus dem Euro das wahrscheinlichste Szenario? Oder ist der Nervenkrieg um den griechischen Antrag nichts weiter als ein großes Verhandlungstheater? Der Antrag wird von einer Arbeitsgruppe der Euro-Staaten, der EU-Kommission und der Europäischen Zentralbank geprüft. Hier entscheidet sich wohl auch, ob es beim Tauziehen um Finanzhilfen nur um die richtigen Worte geht oder um die Sache. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass die Verlängerung stattfindet, erklärte EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis, wenn Griechenland aus diesem Töpfen Geld bekommen möchte. Und zweitens gewinnen wir Zeit für weitere Verhandlungen zwischen Griechenland und der Eurogruppe. Die EU-Kommission drängt auf eine schnelle Einigung, will eine tragfähige Lösung. An den Bedingungen dürfte bis zur letzten Minute gefeilt werden.
Aus Brüssel Andreas Meyer-Feist. Bundesfinanzminister Schäuble ist also gar nicht angetan von den Forderungen aus Athen. Das ist keine Überraschung. Wie sollte man aber den Brief überhaupt bewerten? Das wollte mein Kollege Klaus Ulrich von Michael Hüter wissen. Mit dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft hat er sich vor dieser Sendung unterhalten.
Der Brief zeigt in der Tat eine Annäherung, wenn man die vorherige Extremposition der neuen griechischen Regierung zum Maß nimmt. Aber er ist natürlich nicht das, was den Bedingungen entspricht, die der bisherigen Krisenpolitik und Logik zugrunde liegt. Es ist im Grunde nur die Forderung einer Verlängerung des Kreditrahmens um 6 Monate, um dann Zeit für Verhandlungen über andere Bedingungen zu haben. Über diese anderen Bedingungen ist aber die Eurogruppe aus guten Gründen nicht bereit zu verhandeln, sondern es muss gefragt werden, wie das Land seinen Weg nach vorne finden kann. Und das im Lichte einer dann bisherigen Politik der neuen Regierung, die eher eine Rückabwicklung von Wachstumschancen beschreibt, ist dann machtverständlich, dass Herr Schäuble das sehr kritisch sieht und ablehnt als eine Grundlage. Herr Juncker ist ja hier gar nicht zuständig. Es geht hier um die Eurogruppe und nicht um die EU-Kommission, denn es ist nicht das Geld von Herrn Juncker und der Kommission.
Was müsste denn Ihrer Meinung nach passieren?
Es müsste klar erkennbar werden, dass die griechische Regierung letztlich dann doch akzeptiert, was sie nicht akzeptieren will, nämlich dass es für die Hilfen einen begleitenden Rahmen gibt, der Anpassungsleistungen in Griechenland definiert, der die Haushaltskonsolidierung beschreibt, der die mittelfristige Entwicklung der Staatsschulden beschreibt. Man muss ja einfach mal sehen, in den nächsten 10 Jahren sind keine Tilgungsleistungen zu erbringen. Das heißt, Griechenland zahlt ohnehin nur seit 2012 im November sehr stark subventionierte Zinsen, Durchschnittszinssatz 2,4%. Das ist an sich keine Überforderung. Und auf der anderen Seite ist es ja von unbenommen, wie Griechenland dann versucht, im Detail diese Haushaltsziele zu erreichen. Da muss man sicherlich auch überlegen, ob die Mikrosteuerung durch Europa richtig ist. Auf der anderen Seite war das natürlich auch nichts anderes als die Antwort auf das Versagen staatlicher Institutionen in Griechenland. Es ist ja nicht einfach vom Himmel gefallen. Man hat ja in Portugal und in Irland anders agiert von Seiten der Troika.
Wie ist denn Ihre Prognose? Wird Griechenland in der Eurozone bleiben? Die Probleme, die sind ja nicht vom Tisch zu wischen.
Also Griechenland wird sich das, glaube ich, sehr genau überlegen müssen, beziehungsweise die Regierung wird sich das sehr genau überlegen müssen. Denn wenn sie austritt, ist es ein sehr abrupter, sehr tiefer, sehr massiver Wohlstandsverlust, der nicht kurzfristig zu korrigieren und zu heilen ist. Das kann eigentlich eine Regierung der eigenen Bevölkerung nicht antun. Dafür hat sie auch kein Mandat. Insofern ist die Frage, ob in der nächsten Woche dann noch so weit Einsicht zu tragen kommt, dass man sich auf die grundsätzlichen Perspektiven einigt. Ich glaube, jeder in Europa wird bereit sein, darüber zu verhandeln, in welchen Details oder wie die dann die Haushaltsziele erreichen, wie sie die Konsolidierung bewerkstelligen. Aber die ersten Maßnahmen sind einfach genau entgegengesetzt. Den Staatssektor aufzublähen, Privatisierung abzusagen oder rückabzuwickeln, sind halt genau das Gegenteil. Und da muss man, glaube ich, einfach diese Grundlage von Seiten der griechischen Regierung irgendwann akzeptieren. Denn die Alternative ist für Europa erträglich, aber nicht für Griechenland.
Sie meinen also, dass Deutschland hart bleiben sollte in seiner Position?
Deutschland hat gar keinen Grund, die Position zu verändern und steht ja auch dabei nicht alleine. Auch das ist ja eine erkennbare Fehleinschätzung der neuen griechischen Regierung, zu glauben, man könnte Berlin isolieren. Das ist weder mit Blick auf die anderen früheren Krisenländer gelungen, noch mit Blick auf Italien und Frankreich und erst recht nicht auf alle anderen Mitglieder der Eurozone, weil die alle gleichermaßen sehen, dass hier die Glaubwürdigkeit Europas und der europäischen Währung im Feuer steht. Und deswegen ist, glaube ich, erstmal für die griechische Regierung es an der Zeit, die Realitäten zu akzeptieren.
Sagt Michael Hüter vom Institut der Deutschen Wirtschaft im Gespräch mit Klaus Ulrich. Ganz allein gelassen ist Athen aber noch nicht. Gestern etwa hat die Europäische Zentralbank den Rahmen der Notfallkredite für griechische Banken ausgeweitet. Übrigens nicht widerspruchslos. Ausgerechnet der Deutsche Jens Weidmann hatte vorher gewarnt, das zu tun. Er hält das nicht unbedingt für eine gute Idee. Jetzt diskutiert die EZB offenbar über Kapitalverkehrskontrollen in Griechenland. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, den Zentralbankern und Bankenaufsehern wäre wohler, wenn es diese Kontrollen gäbe, um nämlich das Ausbluten griechischer Banken zu verhindern. Denn zu viele Griechen zögen ihr Erspartes von ihren Konten ab und brächten es teilweise sogar ins Ausland. Thomas Bohrmann in Athen. Ist das eine berechtigte Sorge?
Ein Mann mittleren Alters aus Athen, der unbedingt anonym bleiben möchte, hat sein gesamtes Erspartes vom Konto abgehoben und hinter den Fliesen seines Badezimmers versteckt. 25.000 Euro in bar. Sollte es zum finanziellen Crash in Griechenland kommen, sollten die Banken dort in die Pleite stürzen oder die Bankkonten von Euro auf vergleichsweise wertlose Drachmen umgestellt werden, dann hätte dieser Mann seine 25.000 harten Euro gerettet. Hinter den Badezimmerfliesen sind sie sicherer als auf dem Konto, sagt er. Andere haben ihr Erspartes im Garten vergraben oder sich einen Tresor im Schlafzimmer einbauen lassen und dort ihre Euroscheine deponiert. Nur vergleichsweise wenige Griechen haben ein Konto im Ausland und ihr Erspartes dorthin überwiesen. Experten schätzen, dass griechische Sparer in den letzten Wochen etwa 20 Milliarden Euro von ihren Konten bei einheimischen Banken abgehoben haben, um das Geld dann auf andere Art und Weise anzulegen. Also entweder auf einem Auslandskonto oder in bar hinter den Badezimmerfliesen oder auch in Gold. Gold, die Währung für Notzeiten, ist jetzt in Griechenland gefragt. 20 Milliarden Euro, das sind umgerechnet immerhin 2000 Euro pro Kopf der Bevölkerung, die jetzt abgehoben und umgeschichtet wurden. Aber dieses Vermögen ist in Griechenland sehr ungleich verteilt. Viele haben gar nichts und die sehr Reichen haben ihre Schäfchen am schnellsten ins Trockene gebracht. Ein Banker aus Athen sagte, es gäbe in Griechenland kaum noch Konten oder Vermögensdepots von mehr als 100.000 Euro. Die reichen Griechen hätten ihre Vermögen außer Landes in Sicherheit gebracht, viel griechisches Geld liege jetzt bei Banken in London, sagt der Bankmanager. Dort ist es jedenfalls sicherer als hinter Badezimmerfliesen oder unter Matratzen. Denn auch bei Kriminellen hat sich herumgesprochen, dass in vielen Wohnungen und Häusern Griechenlands neuerdings tausende Euro Bargeld herumliegen. Einem älteren Ehepaar wurden Anfang der Woche 62.000 Euro gestohlen, die sie in ihrem Haus versteckt hatten. Die griechische Polizei rät deshalb, das Geld lieber doch auf dem Bankkonto zu lassen. Und wer sein Vermögen trotzdem lieber in bar daheim versteckt, der solle es zumindest nicht überall herum erzählen.
Thomas Burmann aus Athen. Im Norden des Landes liegt die zweitgrößte Stadt Griechenlands, Thessaloniki. Dort ist unsere Reporterin Marianti Milona unterwegs. Sie hat sich in der 320.000 Einwohnerstadt einmal umgehört, weil sie herausfinden wollte, was die Griechen eigentlich von der aktuellen Entwicklung halten. Was denken sie über die Forderungen Deutschlands an ihr Land? Wie beurteilen sie die Arbeit ihrer eigenen, erst seit wenigen Wochen amtierenden Regierung?
Der neue junge Mann an der Spitze Griechenlands heißt Alexis Tsipras. Er ist der erste linke Ministerpräsident in der Geschichte des neugriechischen Staates. Doch womit niemand gerechnet hatte, ist, dass ausgerechnet er eine regelrechte Euphoriewelle im Land auslösen würde, wie Hoteliersfrau Frosso Hadziliado aus Thessaloniki erzählt.
Allein der Umstand, dass wir wieder erhobenen Hauptes und gleichberechtigt in Brüssel verhandeln, ist doch ein enormer Fortschritt. Das war vorher keineswegs so. Wir hatten ständig das Gefühl, dass wir von den EU-Partnern nicht ernst genommen werden. Jetzt hört man sich unsere Probleme wieder an. In einem modernen Staatengebilde macht eben nicht nur die Krawatte den Mann.
Auch der Rentner Dimitris Lantzis hat Tsipras gewählt, weil Tsipras der Mittelschicht wieder die Würde und das Selbstbewusstsein zurückgeben will, das sie durch die Krise verloren hat. Selbst wenn Tsipras nur die Hälfte von dem erreicht, was er versprochen hat, so glaubt Lantzis, wird Tsipras wieder gewählt werden. Allein, weil er in Brüssel um mehr soziale Gerechtigkeit für sein Land kämpft.
Das Wichtigste ist jetzt, dass man dem Land die notwendige Unterstützung gibt. Die Löhne müssen so sein, dass die Menschen davon leben können, dass sie ihr Auto fahren und ihre Miete zahlen können, dass sie ins Theater gehen oder in den Urlaub fahren können. Aber vor allem darf man nicht zulassen, so wie die alte Regierung, dass wer unter 25 Jahre alt ist, für geleistete Arbeit höchstens 400 Euro verdienen darf.
Im Restaurant von Aristoteles Papadimitriou brummt es seit den Wahlen so stark wie schon lange nicht mehr. Die Begeisterungswelle in der Bevölkerung hat mit der Mentalität des südosteuropäischen Landes zu tun, aber auch mit dem Glauben, dass nur diese neue, klientelfreie, junge Regierung die Missstände bei der Steuerhinterziehung, in der Bildung und bei der Gesundheitsversorgung ernsthaft beseitigen will.
Ich sehe eine ungeheure Dynamik, die sofort nach den Wahlen entstanden ist. Wer kann ernsthaft behaupten, dass es uns jetzt besser geht? Wir fühlen uns gestärkt, sollten aber noch mit den Urteilen abwarten. Die neue Regierung ist ja gerade erst ins Amt gekommen. Im Geldbeutel des Bürgers hat sich das noch nicht bemerkbar gemacht. Aber unsere Psychologie hat sich gewandelt. Und das macht bei uns den Unterschied. Ich habe seitdem wirklich mehr Gäste im Geschäft.
Sein Restaurant hat Aristoteles Papadimitriou Ochiala Vassana genannt, zu Deutsch keine Sorgen mehr. Doch Sorgen hatte er in den vergangenen Jahren genug gehabt, vor allem finanzielle. Er glaubt bis heute, dass die EU-Partner Griechenland mit Ignoranz begegnen. Tsipras hingegen werde alle daran erinnern, dass man sich vor den Problemen Griechenlands nicht so leicht wird wegschleichen können.
Wissen Sie, als ein griechischer Journalist den deutschen Finanzminister Schäuble fragte, ob es ein Zufall sei, dass alle großen Finanzskandale im Land in enger Verbindung mit der deutschen Industrie stehen würden, da antwortete dieser, dass man in Deutschland immer erst vor der eigenen Haustüre kehrt, bevor man urteilt, was der Nachbar macht. Ich sage dazu nur, wenn der eigene Müllberg aber so groß geworden ist, dass er auch vor die Tür des Nachbarn fällt, dann ist man doch verpflichtet, auch die Tür des Nachbarn mitzureinigen, oder?
Ähnlich darüber denkt auch Malermeister Yannis Tsikas mit einem Traditionsgeschäft im Herzen Thessalonikis seit über 40 Jahren. Er hat zum ersten Mal in seinem Leben links gewählt und ist darüber glücklich. Tsipras sei der erste Politiker, den man zu 100% verstehen würde. Einer, der die Sprache der Menschen spreche eben. Für den Geschäftsmann eine wunderbare Erfahrung. Zum ersten Mal erlebe er in Tsipras einen Politiker, der das meine, was er auch sage.
Alle Griechen sind mit ihren Gebeten momentan bei Tsipras. Und wenn morgen in Brüssel verhandelt wird, bin ich bei der friedlichen Kundgebung im Zentrum von Thessaloniki dabei. Das Volk fühlt mit den jungen Linken. Er hat uns Hoffnung gegeben, dass dieses Land tatsächlich wieder erhobenen Hauptes in Europa bestehen wird. Für mich ist er ein tapferer Mann.
Nach dem Wahlsieg ist die linke Syriza-Partei in der Beliebtheitsskala der griechischen Bevölkerung noch weiter angestiegen, momentan auf über 80%. Selbst diejenigen, die nicht Syriza gewählt haben, glauben inzwischen an den Erfolg dieser Partei. Und trotz aller Schwierigkeiten, sich mit den EU-Partnern zu einigen, glauben die meisten Griechen, dass sie die richtigen Leute am Verhandlungstisch mit Europa sitzen haben.
Alexis Tsipras und sein Finanzminister Yannis Varoufakis mögen sich in Brüssel und Berlin nicht viele Freunde gemacht haben, bei ihren Landsleuten kommen sie offenbar ganz hervorragend an. Mit dieser Reportage von Marianti Milona endet unser Podcast für heute. Für Ihr Interesse bedanken sich Thomas Schmidt in der Technik und Dirk-Ulrich Kaufmann am Mikrofon. Morgen wird Sie mein Kollege Andreas Becker wieder an dieser Stelle begrüßen. Auf Wiederhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.